Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. In keinem Land der Welt sterben so viele Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit wie auf den Philippinen. Jeder Kollege trägt dort eine Waffe zum Selbstschutz. Das berichtet unser Kollege und Korrespondent Holger Senzel. Mit ihm habe ich über die Pläne der Regierung gesprochen, den größten TV-Sender des Landes zu schließen. Was das für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bedeutet, darüber berichten wir gleich. Aber zu Beginn legen wir mal ein bisschen Geld auf den Tisch. Jetzt ist klar, um welche Summe es wohl gehen wird. Die berühmten monatlichen 18,36 €. 18,36 €, der Vorschlag der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Heute hat die KEF ihren Rundfunkbeitragsvorschlag an die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, übergeben. Viele hat mit diesem Betrag gerechnet, aber erhofft und kalkuliert hatten die Verantwortlichen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio mit einer höheren Summe. Von deutlich über 19 € war da die Rede. Daniel Buß war heute dabei für die Sender. Herr Buß, also keine nennenswerte Erhöhung. Eher im Gegenteil, oder?
Ja, also vor allem ARD und ZDF hatten ja argumentiert, dass sie eigentlich jetzt schon 18,35 € verbrauchen und nur noch an letzten Rücklagen zehren, die den Beitrag stabil gehalten haben. Das hat KEF-Vorsitzender Heinz Fischer-Heidelberger als Irreführung bezeichnet. Er habe sich sehr über diese Darstellung geärgert.
Geärgert hat uns die ganze Diskussion, weil sie eigentlich unredlich ist. Der Beitrag selbst, ob 18,35, 17,50 oder 18,36, ist ja nur eine Zahl in der ganzen Rechnung. Die viel entscheidendere Zahl ist ja, wie viele Zahler habe ich, wie viele Wohnungen gibt's, wie viele Veränderungen gibt's.
Ja, und die KEF hat letztlich für die nächsten 4 Jahre einen Fehlbetrag von 1,8 Milliarden Euro anerkannt, der mit einem höheren Rundfunkbeitrag ausgeglichen werden soll, während die Sender bei ihren Berechnungen auf insgesamt 3 Milliarden € gekommen waren.
Das heißt, irgendwo muss ja gespart werden. Wo hat die KEF ihren Rotstift angesetzt?
Das ist zweigeteilt. Einerseits bei den Einnahmen, da können die Sender nicht aktiv sparen, aber das fließt eben in die Finanzierung mit ein. Hier geht die KEF viel stärker als die Sender davon aus, dass der Trend zu mehr Single-Haushalten anhält. Mehr Wohnungen heißt ja auch mehr Rundfunkbeiträge. Die Befreiung von Zweitwohnungen, die das Bundesverfassungsgericht beschlossen hatte, schlage zudem nicht so heftig ein wie erwartet in die Ertragslage. Außerdem geht die KEF davon aus, dass neuartige Mobilitätskonzepte mehr Geld bringen. Für Carsharing-Wagen und Sammeltaxis fallen eben auch Beiträge an, weil sie gewerbliche Fahrzeuge sind. Und dann sind da eben die Ausgaben. Die Sender, zumindest einige, geben nach dem Geschmack der KEF zu viel für ihr Personal aus, zahlen also zu gut, verglichen vor allem mit dem öffentlichen Sektor. Auch wenn die Sender schon deutlich sparen, auch bei IT und Verwaltung, das erkennt die KEF ausdrücklich an. Da sagt sie auch, da geht noch mehr. Und einige Sender hätten Eigenmittel, mehr Rundfunkbeiträge als gedacht. Das hat die KEF dann auch abgezogen.
Ja, bleiben wir mal beim Stichwort Sparen. Was heißt das denn jetzt konkret für die Sender?
Ja, da muss viel gespart werden. Das sagte zum Beispiel Tom Buro, der ARD-Vorsitzende.
Bisher haben wir es ja geschafft, das Programm weitestgehend zu verschonen. Ja, wir haben bei Produktion uns effektiver aufgestellt, bei Verwaltungsprojekten etc. Also alles, was sozusagen hinter den Kulissen stattfindet. Und jetzt, das haben wir immer gesagt, auch in den letzten Jahren, sind wir an einem Punkt, wenn es jetzt sozusagen noch weniger sein soll und wir noch mehr wirtschaften sollen, dass wir auch im Programm Prioritäten setzen.
Was da genau gespart werden soll, sagt Buro noch nicht. Das soll dann im Kreis der Intendantinnen und Intendanten besprochen werden. Ein erstes Signal gab es aber schon. Die Senderchefs haben beschlossen, die kleineren Anstalten Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk stärker zu stützen mit dem internen Finanzausgleich, den es in der ARD gibt. Als das vorige Woche bekannt gegeben wurde, hieß es, dafür werde der Etat der Sportrechte nicht erhöht, obwohl Anbieter wie Amazon und DAZN mit viel Geld in den Markt drängen. Verzicht ist also sowas wie die Parole der Stunde.
Schauen wir mal aufs eigene Haus. Was heißt das für uns beim Deutschlandradio?
Das habe ich mich auch gefragt und die Frage weitergereicht an den Verwaltungs- und Betriebsdirektor des Deutschlandradios, an Rainer Kampmann. Präziser geht es darum, ob es neben einem anhaltenden Druck zum Sparen jetzt auch deutliche Einschnitte geben muss.
Für Deutschlandradio zeichnet sich das nicht ab. Aber ich muss von vornherein einen Vorbehalt machen. Es zeichnet sich auch dann nur nicht ab, wenn diese Beitragsempfehlung auch tatsächlich umgesetzt wird. Die KEF hat jetzt empfohlen, jetzt sind erst 16 Landesregierungen und dann 16 Landesparlamente gefragt.
Ja, Stichwort Empfehlung. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, wie wir gehört haben, jetzt sind die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dran. Wichtig ist, sie können Änderungen in der Medienpolitik an Staatsverträgen für den Rundfunk und den Rundfunkbeitrag nur einstimmig beschließen. Und da gibt es natürlich nun gewisse Risiken. Sachsen-Anhalt, Ministerpräsident Rainer Haselhoff hat Widerstand angekündigt, wiederholt, auch vor ein paar Tagen nochmal. Er will keine Erhöhung. Und Thüringen natürlich, ohne Regierung, keine Einstimmigkeit im Länderkreis. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer. Sie sagte, nachdem sie den Bericht der KEF entgegengenommen hat heute in Berlin, sie sei da sehr zuversichtlich. Wollen wir mal sehen, würde ich sagen. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist schon mal verschoben auf Wunsch der Kanzlerin, die dazukommen will wegen anderer Themen. Um eine Woche, Mitte März, soll es dann weitergehen.
Und dann berichten wir natürlich wieder. Die Finanzkommission KEF schlägt den Bundesländern eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro monatlich vor. Über die Hintergründe und die Reaktion habe ich mit Daniel Buß gesprochen. Dankeschön. Umstrukturierung, Neuausrichtung, was gibt's noch? Kompetenzschärfung, Kernorientierung. Solche Begriffe haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Printbranche häufig gehört in den letzten Jahren. Klingt fancy, aber meistens steht hinter solchen sprachlichen Blendgranaten nichts anderes als Sparen und Kürzen. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Rheinzeitung mit Hauptsitz in Koblenz sind Umstrukturierung gewöhnt. Nun wurde durch einen Brief des Mittelrhein-Verlags an seine Mitarbeiter bekannt, dass diverse Außenstellen wie die in Main, in der Eifel, Altenkirchen oder Cochem an der Mosel schließen sollen. Die Berichterstattung soll künftig Koblenz und zwei weitere sogenannte Regionaldesks übernehmen. Anke Petermann berichtet über die Hintergründe.
Der Chefredakteur der Rheinzeitung weilt im Urlaub. Der Geschäftsführer des Mittelrhein-Verlags war bis Redaktionsschluss für den Deutschlandfunk nicht zu erreichen. Aber gegenüber dem Deutschen Journalistenverband Rheinland-Pfalz hat er sich schriftlich geäußert. Dass künftig drei sogenannte Desks, einer davon in Koblenz, die lokale Berichterstattung leisten sollten, habe die Verlagsleitung bestätigt, so die DJV-Landesvorsitzende Andrea Wohlfahrt.
Die Redaktion, Lokalredaktionen werden zu diesen Regionaldesks zusammengeführt. Es sollen aber keine Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen entlassen werden. Es soll weiterhin die jeweiligen Lokalausgaben bestehen bleiben. Sie werden nur von einem anderen Standort aus redaktionell betreut.
In einer ersten Reaktion hatte der Journalistenverband die erneute Umstrukturierung harsch kritisiert. Tenor, der publizistische Auftrag der Rheinzeitung falle Einsparungen im Verlag zum Opfer. Dabei bleibt die DJV-Landeschefin, selbst wenn die Lokalausgaben erhalten würden. Die Verlagsführung begründet dem DJV gegenüber die Umstrukturierung hauptsächlich damit, dass Servicepunkte fürs Anzeigengeschäft überflüssig würden, wenn Kunden alles online erledigten. Andrea Wohlfahrt sieht aber sehr wohl Konsequenzen für die Zeitungsinhalte.
Die Pläne, Regionaldesks zu bilden, bedeuten, die Rheinzeitung zieht sich aus der Fläche zurück. Das Problem ist, sie können nur qualitätsvollen Journalismus leisten, wenn sie nah an den Lesern sind und auch natürlich an den Informationsquellen, die sie brauchen, um hintergründige Geschichten liefern zu können. Diese Nähe sehe ich nicht mehr gegeben. Insofern sehe ich schon, dass man sich mit dieser Strategie gewissermaßen den Ast absägt, auf dem man sitzt.
Die Lokalberichterstattung ist die Stärke der Rheinzeitung. Ich kann nicht verstehen, dass man sich von diesem lokalen Informationsfluss selbst abschneidet. Ich fürchte, dass wir damit weiter an Auflage verlieren,
sagt einer der betroffenen Journalisten in der RZ Reporter GmbH, der seinen Namen nicht nennen will. Die Reporter GmbH hatte der Mittelrhein-Verlag bei einer der vergangenen Umstrukturierungen gegründet. Den Lokaljournalismus in selbstständige Gesellschaften auszulagern, damit das Gehaltsniveau zu drücken und Mitbestimmung zu erschweren, sei schon lange Verlagsstrategie, bestätigen Mitarbeiter.
Die Lokalberichterstattung ist die Stärke der Rheinzeitung. Ich kann nicht verstehen, dass man sich von diesem lokalen Informationsfluss selbst abschneidet. Ich fürchte, dass wir damit weiter an Auflage verlieren,
sagt der anonyme RZ-Journalist. Er befürchtet, dass die Rheinzeitung auch beim Rückzug aus der Fläche Nachahmer finden könnte. Was die eigene Arbeit angeht, Schulterzucken.
Wir wissen nichts Genaues, nur dass die Mietverträge für Servicepunkte und Lokalredaktionen gekündigt wurden und bis Jahresende auslaufen. Die ersten sollen im März in Altenkirchen im Westerwald und Mayen in der Eifel schließen, hört man. Die festen Mitarbeiter sollen ja alle bleiben und an drei Standorten zentralisiert werden, diesen Desks. Die Fahrten werden auf jeden Fall länger. Wer die Kosten dafür zahlt, ist offen. Die Koordination dürfte schwieriger werden, wenn feste und freie Mitarbeiter nicht an einem Ort zusammensitzen. Die Festen zittern trotz der Ankündigung, dass niemand gehen muss. Ich mutmaße, dass sich einige nach anderen Jobs umschauen. Wer als Freier mehrere Auftraggeber hat, ist vergleichsweise besser dran, weil er auf die Rheinzeitung nicht so angewiesen ist.
Und die Leser? Viele rufen alarmiert in den Lokalredaktionen an, weil sie fälschlicherweise verstanden haben, die Lokalausgaben würden geschlossen. Da die Rheinzeitung ihre Leser bislang nicht in eigener Sache informiert hat, haben andere noch nichts mitbekommen. Wir haben dieses Blatt nicht abonniert, weil wir es so toll finden, sagt ein Koblenzer Leser. Aber im Norden von Rheinland-Pfalz habe die Rheinzeitung eine Monopolstellung. Ohne sie komme man an bestimmte Informationen nicht heran. Schon lange sei die Zeitung aus Kostengründen personell ausgedünnt worden, beobachtet seine Frau. Vieles, was ihnen wichtig ist, findet das Paar in seinem Regionalblatt längst nicht mehr.
Ausdöhnung und Konzentrierung in sogenannten Regionaldesks bei der Rheinzeitung. Anke Petermann berichtete: Den Despoten und rechtskonservativen Staatschefs dieser Welt sind sie ein Dorn im Auge. Die Medien natürlich, vor allem die, die sie nicht besitzen und daher lenken können. Oder einfach die Medien, die nicht wohlwollend und applaudierend, sondern kritisch berichten. Das gilt für Erdogan und Orban, das gilt für Trump und Johnson. Und das gilt für den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte in Sachen Habitus, eine Art Abziehbild von Donald Trump. Jetzt wurde bekannt, dass Duterte das größte und einflussreichste TV-Netzwerk des Landes namens ABS-CBN schließen lassen möchte. Ich habe vor der Sendung mit dem Kollegen und Korrespondenten Holger Senzel über diesen Plan gesprochen und ihn gefragt, wie die offizielle Begründung der Regierung lautet.
Die Begründung ist Lizenzverstöße. Das heißt, ABS-CBN soll einen Bezahlkanal eingerichtet haben, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Da geht es jetzt darum, um die Verlängerung der Sendelizenz für die nächsten 25 Jahre. Die ist dadurch gefährdet. Aber natürlich ist das vorgeschoben, sagen jedenfalls die Kritiker. Die sagen, im Prinzip hat ABS-CBN immer sehr, sehr kritisch gegenüber Duterte berichtet und vor allem kritisch berichtet über Dutertes Krieg gegen die Drogen. Duterte hat ja seit seiner Amtseinführung den Drogen den Krieg erklärt und dem sind mittlerweile über 26.000 Menschen zum Opfer gefallen. Verdächtige Menschen, die zufällig in Schießereien gekommen sind, alles Leute, die von der Polizei erschossen worden sind. Also man kann schon sagen, auch wenn man nicht zu sehr werten will, die Philippinen verabschieden sich im Prinzip seit Duterte als Rechtsstaat. Er hat den Drogen den Krieg erklärt, er hat aber auch Drogendealern und nicht nur Drogendealern, sondern Drogenabhängigen den Krieg erklärt. Er hat mal gesagt, es gäbe 3 Millionen Drogensüchtige auf den Philippinen. Hitler habe die Juden massakriert, abgeschlachtet. Er würde mit größtem Vergnügen auch sämtliche Drogenabhängigen auf den Philippinen abschlachten.
Ein bizarrer Vergleich. Das ist allerdings nicht das erste Vorgehen gegen Medien. Da scheint eine größere Kampagne in Sachen Mediengleichschaltung und Medienabschaffung dahinter zu stecken.
Ja, das kann man sagen. Es ging ja auch um dieses Forum Rappler. Da hat Duterte auch Klage eingereicht. Die offizielle Begründung ist nie, dass zu kritisch berichtet wird. Die offizielle Begründung sind immer irgendwelche juristischen Geschichten, wie jetzt auch eben ein Lizenzvergehen. Aber das ist ja nicht die einzige Gefahr, der Journalisten auf den Philippinen unterliegen. Also letztlich, ich bezweifle, dass diese Klage Erfolg haben wird. Die Philippinen haben trotz der Versuche Dutertes, sich aus der Rechtsstaatlichkeit zu verabschieden, eines der vielfältigsten Mediensysteme der Welt, auch eines der freiesten. Trotzdem stehen sie bei Reporter ohne Grenzen ganz, ganz unten auf der Rangfolge der Pressefreiheit. Das liegt aber vor allem daran, dass Journalisten mit Leib und Leben bedroht sind. Also für jede kritische Geschichte, die Journalisten machen, müssen sie damit rechnen, dass sie von Todesschwadronen nicht nur bedroht werden, sondern getötet werden. Was einfach daran liegt, dass in diesem armen Land bezahlte Killer auch sehr, sehr günstig zu bekommen sind und jeder Unternehmer und jeder Politiker, dem Berichterstattung nicht gefällt, der kann einen bezahlten Killer für 150, 200 Dollar umgerechnet auf einen Journalisten ansetzen. Ich habe auf den Philippinen seinerzeit selbst recherchiert, ich habe mit Journalisten gesprochen Und das ist schon sehr komisch, wenn Sie mit Kollegen reden und die vor dem Interview erstmal in ihre Tasche greifen und die 9mm Automatik rausholen und auf den Tisch legen, weil sie sagen, ich gehe ohne Waffe nicht mehr aus dem Haus hier.
Auf der Rangliste, das haben Sie angesprochen, von Reporter ohne Grenzen belegen die Philippinen Platz 134 von 180. Heißt das denn auch, dass es nun überhaupt gar keine kritischen Stimmen gibt?
Doch, es gibt eine Menge kritische Berichterstattung trotz allem. Und man muss wirklich auch sagen, also wirklich großes Lob an die Kollegen, die sehr, sehr mutig und teilweise unter großer Gefahr, unter Einsatz ihres Lebens berichten. Ich habe vergangenes Jahr mit der Drachenlady gesprochen, so heißt eine Reporterin, die allen Drohungen widerstanden hat, die auch immer wieder beispielsweise Videos von Erschießungen durch die Polizei ins Netz stellt oder auf ihre Seite stellt. Sie müssen sich vorstellen, bei diesen Drogenrazzien werden immer wieder Verdächtige erschossen. Die Polizei sagt dann, das ist quasi automatisch, ja, immer wieder. Der Verdächtige hat versucht, einen Polizisten die Waffe zu entreißen. Wir mussten in Notwehr schießen. Und da gibt es dann auch immer wieder Videos von Leuten, Handyvideos, die das filmen, wo dann belegt wird, mein Gott, die Polizei hat einfach jemanden in den Rücken geschossen. Da werden Rechnungen beglichen, da gibt es Polizisten, die auch verwickelt sind in Drogengeschäfte und Mitwisser beseitigen. Und es gibt eine Menge mutige Journalisten, die trotzdem über diese Dinge berichten, die auch immer noch kritisch gegenüber der Duterte-Regierung berichten. Also es ist dieser Regierung und es ist auch allen Kriminellen, die dort mitwirken, nicht gelungen, bislang diese Presse mundtot zu machen. Es kommen aber auch, das muss man sagen, auf den Philippinen sterben mehr Journalisten durch Gewalt. Also in Friedenszeiten gibt es kein Land, in dem so viele Journalisten getötet werden, außerhalb von Kriegen, also wie auf den Philippinen.
Das TV-Netzwerk ABS-CBN auf den Philippinen soll geschlossen werden. Über die Hintergründe und den Stand der Pressefreiheit auf den Philippinen habe ich mit Holger Senzel gesprochen. Hier in Medias Res. Und nun gehen wir nach Spanien, und zwar zurück in die 90er. Damals strahlte der Privatsender Antena 3 Interviews des Journalisten Jesus Quintero aus. Es waren Interviews, die er mit Gefangenen geführt hatte, und zwar in deren Zellen. Aber dann machte das spanische Innenministerium dicht. Journalisten wurde es grundsätzlich verboten, in Gefängnissen mit Inhaftierten zu sprechen. Aber genau diese Praxis ist gesetzeswidrig. Das hat jetzt das spanische Verfassungsgericht geurteilt. Hans-Günther Kellner berichtet.
Journalisten hatten es bislang schwer, wenn sie darüber berichten wollten, wie es hinter spanischen Gefängnismauern aussieht. Selbst wenn ein Häftling bereit ist, mit ihnen zu sprechen, müssen sie einen Antrag stellen bei der zentralen Strafvollzugsbehörde im Innenministerium. Anträge, die stets abgelehnt wurden, berichtet Javier Ramajo, Journalist von der spanischen Online-Zeitung El Diario.es, aus eigener Erfahrung. Sie sagen immer dasselbe. Ein Interview könne die Ordnung und Sicherheit im Gefängnis gefährden. Das ist eine Ausrede, zu der jede weitere Begründung verweigert wird. So kommt es, dass es 2015, 2016 und 2017 kein einziges Interview eines Häftlings mit einem Journalisten gab. Doch das ändert sich jetzt. Vor 3 Jahren war dem Journalisten wieder mal ein Treffen mit einem Häftling verweigert worden, der mit der Presse über seine Haftbedingungen, eine lange Haftstrafe und die Verweigerung von Freigängen sprechen wollte. Auf Anraten der andalusischen Organisation Pro Menschenrechte legte der Häftling gegen das Interviewverbot Verfassungsbeschwerde ein und bekam jetzt Recht. Valentin Aguilar, Sprecher des Hilfswerks, spricht von einem Urteil mit großer Tragweite. Das Gericht urteilt, dass die Strafvollzugsbehörde das Grundrecht des Häftlings auf freie Meinungsäußerung wie auch sein Grundrecht, mit Journalisten zu sprechen, verletzt hat. Und es erkennt an, dass sie damit auch das Grundrecht der Journalisten auf Pressefreiheit wie auch das Recht der Bürger verletzt hat, Informationen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu erhalten. Denn der Verfassungsartikel über Meinungs- und Pressefreiheit schließt auch das Recht der Spanier ein, überprüfte Informationen zu erhalten. Journalisten gewährleisten dieses Recht. Werden ihnen aber Kontakte zu Quellen verweigert, können sie dieser Aufgabe nicht nachkommen, so der Aktivist. Spanische Journalisten hoffen, dass sich das Urteil auch auf andere Bereiche ihres Arbeitsalltags übertragen lässt. Denn nicht nur hohe Gefängnismauern behindern ihre Arbeit. Der Presseverband von Sevilla will darum eine weitere Beschwerde beim Verfassungsgericht einreichen. Verbandssprecher Rafael Rodriguez über die Einzelheiten.
Das Urteil ist so deutlich und unmissverständlich, dass wir die Grundrechte für Journalisten und Bürger auch in anderen Bereichen gestärkt sehen. Dieses sehen wir durch zwei Praktiken unserer Politiker eingeschränkt. Sie laden zu Pressekonferenzen ein, bei denen aber keine Fragen gestattet sind. Und sie schließen bestimmte Medien oder Journalisten von öffentlichen Pressekonferenzen aus. Wir wollen darum vor dem Verfassungsgericht jetzt auch gegen diese Praktiken durch gewählte Mandatsträger vorgehen. Javier Ramajo von El Diario.es führte sein Interview im Gefängnis 2016 letztlich trotz des Verbots. Er gab sich als ein Freund des Häftlings aus. Der Gefangene war 1984 wegen mehrerer Eigentumsdelikte zu Haftstrafen verurteilt worden und auch bei Freigängen straffällig geworden. Jede einzelne Tat wurde zwar mit nur wenigen Jahren Haft bestraft, in der Summe aber soll der Häftling erst 2028 freikommen. Diese lange Erfahrung mit dem Strafvollzug sei ein zulässiger Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte über lebenslange Haftstrafen, fand auch das Verfassungsgericht. Journalist Ramajo ist zuversichtlich, dass Medien nun einen leichteren Zugang zu Häftlingen bekommen. Dieses Urteil macht die Gefängnisse ein wenig transparenter. Die Strafvollzugsbehörde hat bereits neue Regeln zum Umgang mit Häftlingen und Journalisten angekündigt. Wird einem Häftling ein solcher Kontakt verweigert, muss dies künftig stichhaltig begründet werden. Das könnte auch dazu führen, dass die Gefängnisse besser funktionieren. Bislang ist die Resozialisierung von Straftätern ja mehr Theorie als Praxis. Tatsächlich hat die Strafvollzugsbehörde beim spanischen Innenministerium noch während der Beratungen des Verfassungsgerichts ihre Praxis bei Interviewanträgen geändert. Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 80 Journalisten Zugang zu den Gefängnissen erhalten, hat eine Sprecherin auf Anfrage mitgeteilt. Der in El Diario.es porträtierte Häftling ist unterdessen immer noch im Gefängnis, Freigänge werden ihm verweigert, er soll weiterhin erst 2028 nach 44 Jahren Haft freikommen.
Hans-Günter Kellner berichtete. Andreas Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog. Morgen die Sendung, eine Sendung mit höherer Beteiligung. Deswegen sind Sie im Studio, Herr Stopp.
Genau, und die geht aus von einem Satz, den Friedrich Merz gesagt hatte auf einer Veranstaltung in Aachen. Die brauchen wir nicht mehr, wörtlich. Wir brauchen die nicht mehr. Und gemeint ist das Verhältnis von Politikern zu Journalisten. Gemeint sind die Journalisten und Journalistinnen, die man wohl nicht mehr brauche, weil zunehmend eben die Kommunikate, also das, was die Politiker sagen möchten, direkt vom Politiker über Social Media, Twitter und Co., muss ich Ihnen nicht zu erzählen, Trump macht das, an den Wähler gebracht werden. Das hat für Furore gesorgt, dass er das gesagt hat. Merz hat das dann auch ein wenig relativiert hinterher. Aber meine Frage, die daran andockt, Journalisten als aussterbende Art, wie nehmen Sie das in Deutschland wahr, verliert die konventionelle journalistische Berichterstattung über Politiker an Bedeutung und gibt sie ab an die Social Media. Wir nennen die Telefonnummer.
Sie nennen die Telefonnummer.
0221, die Vorwahl für Köln, 345-3451, ab sofort auf den Anrufbeantworter.
Denn ich bin immer für die Mailadresse zuständig, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Dankeschön, Andreas Stopp.
Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Alexander Löw, ich bin geschäftsführender Redakteur bei der Ostsee-Zeitung und unsere wichtigste Schlagzeile in Rostock lautet morgen Durchbruch Doppelpunkt. Der Sportartikelriese Decathlon darf in Rostock bauen. Für uns eine sehr relevante Geschichte, weil es seit 10 Jahren eine Debatte darum gibt, ob dieses Großunternehmen in die Stadt kommen darf, weil eben auch andere Gewerbetreibende Angst haben, dass Kaufkraft verloren geht. Andererseits ein sehr attraktives Unternehmen, es ist so ein bisschen, wenn man es vergleichen kann, das IKEA der Sportartikelbranche. Und von daher wird mit Spannung erwartet, ob es jetzt soweit kommt. Das Ministerium hat grünes Licht gegeben. In der Stadt muss noch die letzte Erlaubnis kommen. Und deswegen morgen unser Top-Thema.
Der Generalbundesanwalt spricht in Bezug auf die Morde von Hanau von einer zutiefst rassistischen Gesinnung. Wir berichten gleich über die aktuellen Entwicklungen im Anschluss an Medias Res. Morgen dann Medias Res im Dialog um 15:35 Uhr. Wir hören uns dann. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.